Wir machen nun weiter mit Hebräer 13, 7 bis 8. Diese Verse haben wir uns am Ende der vorigen Lehreinheit bereits angesehen. Ich übersetze sie noch einmal. Gedenkt derer, die euch leiten, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, und ahmt, indem ihr das Ergebnis ihres Lebensstils anschaut, ihren Glauben nach. Der nächste Vers steht für sich allein. Ich kann die Einzelheiten im Griechischen nicht erklären, aber er hängt nicht wirklich mit dem vorigen Vers zusammen und im Grunde auch nicht mit dem nachfolgenden. Er steht für sich allein. Es fehlt auch das Verb sein. Er lautet einfach nur Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Ich wiederhole, Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Dieser Vers ist eine Art Brücke zwischen dem vorigen und dem nächsten Vers, auch wenn er für sich allein steht. Als nächstes folgt nämlich Vers 9. Ich übersetze ihn und kommentiere ihn dann. Ich denke, der Zusammenhang ist nicht unbedingt offensichtlich. Lasst euch nicht fortreißen oder wegtragen durch verschiedenartige und seltsame Lehren oder Doktrinen. Denn es ist gut für das Herz, durch Gnade befestigt zu werden oder stark gemacht oder festgemacht zu werden, nicht durch Speisen, durch die denen nicht geholfen wurde, die sich damit beschäftigt haben. Sehen wir uns kurz die Funktion von Vers 8 an. Wenn dein Gedächtnis nicht besonders gut ist, du aber gerne Bibelstellen auswendig lernen möchtest, dann würde ich dir Hebräer 13, 8 vorschlagen, Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Ich glaube, dass es einen Bezug zum vorigen Vers gibt, in dem der Autor sagt, ahmt, indem ihr das Ergebnis des Lebensstils eurer Leiter anschaut, ihren Glauben nach. Was ist das Ergebnis ihres Lebensstils? Nun, es ist Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit, mit anderen Worten. Es ist eine Verantwortung der geistlichen Leiter des Volkes Gottes, dich durch ihren Lebensstil auf den ewigen, unveränderlichen Christus hinzuweisen. Das ist die Brücke zum vorigen Vers. Ich halte das für sehr wichtig. Wir werden später noch sehen, dass wir nicht dazu aufgefordert sind, wahllos alle geistlichen Leiter nachzuahmen bzw. ihnen zu gehorchen. Dieses Kapitel nennt einige sehr deutliche und einfache Kriterien, welche Art von geistlichen Leitern wir nachahmen und welchen wir nachfolgen sollen. Weiter nun mit Vers 9. Hier werden wir vor seltsamen Lehren gewarnt, insbesondere im Zusammenhang mit Essen und Ernährung. Ich denke, die Brücke zum vorigen 8. Vers besteht darin, dass der Autor darin im Grunde sagt, dass Jesus Christus das einzige Fundament des christlichen Glaubens ist und sich niemals ändert. Deshalb sollen auch wir nicht allzu anfällig für alle möglichen Neuerungen sein und nicht ständig etwas Neuem nachjagen. Ich denke, es gibt heute viele Menschen im Leib Christi, die sich immer für die neueste Lehre und die aktuellste Offenbarung interessieren. In gewisser Weise warnt uns der Autor davor, immer nach etwas Neuem und Besonderem bzw. Eigenartigem zu suchen. Als meine erste Frau als Lehrerin in Dänemark den Herrn kennenlernte, machte sich die ganze Schule, und es war eine ziemlich große Schule, große Sorgen über sie. Die Leute sagten zu ihr, was gibt es denn heute Neues? Sie gab ihnen immer dieselbe Antwort, die Gnade Gottes ist jeden Tag neu. Das ist eine gute Möglichkeit, wie man es vermeiden kann, vom Interesse an neuen und eigenartigen Dingen regelrecht mitgerissen zu werden. Vergesst nicht, Jesus ändert sich nicht. Seine Gnade ändert sich nicht. Die besten Neuigkeiten sind wahre Neuigkeiten. Schlagen wir kurz einmal 1. Korinther 3, 11 auf. Dort seht ihr, was ich meine, wenn ich von der Grundlage des christlichen Glaubens spreche. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Der Grund, das Fundament des Christentums ist bereits gelegt. Es gibt keine Optionen, es gibt keine Möglichkeit, es zu ändern, nichts muss nachgebessert oder revidiert werden. Wir müssen einfach nur auf diesem Fundament bauen. Das gilt für die Gemeinde Jesu als Ganzes und das gilt nicht weniger für unser persönliches Leben. Das einzig sichere und stabile Leben ist ein Leben, das auf Jesus Christus, derselbe gestern und heute und in Ewigkeit, aufgebaut ist. In Bezug auf diese Warnung vor eigenartigen und neuen Lehren sehen wir uns kurz Epheser 4 an. In Vers 11 werden die fünf wichtigsten Ämter aufgezählt, die Christus für den Aufbau des Leibes eingesetzt hat. In Vers 13 formuliert Paulus das Ziel, das mit diesen Ämtern erreicht werden soll, nämlich, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Wir steuern also auf Reife, auf Vollkommenheit, auf ein erwachsenes Christsein zu. Dann nennt Paulus uns die Alternative, wenn wir uns diesen Ämtern nicht unterstellen und nicht empfangen, was sie für uns haben. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Ich glaube, dass es im Leben eines Christen im Grunde nur zwei Alternativen gibt. Entweder wächst du heran zur geistlichen Reife, oder du bist einer von denen, die nie erwachsen werden. Du bist und bleibst immer ein Baby. Du bist ein Fall von einer zum Stillstand gekommenen geistlichen Entwicklung. Und du wirst ständig von irgendwelchen neuen und sonderbaren Lehren hin und her geworfen, so wie ein Schiff ohne Anker vom Wind und den Wellen hin und her geworfen wird. Jeder von uns muss diese Entscheidung treffen, welche Art Christ er sein will. Willst du ein Christ sein, der ständig nach etwas Neuem und Dramatischem und Aufregendem sucht? Oder ist es dein Ziel, ein stabiler, reifer Christ zu werden? Im Lauf der Jahre bin ich so vielen solcher Christen begegnet, die immer auf der Suche nach etwas Neuem sind, die immer etwas Dramatisches erleben wollen. Ich muss sagen, dass es mit den meisten von ihnen in der Regel ein recht enttäuschendes Ende nimmt. Preis dem Herrn, dass es neue Wahrheit gibt, die der Heilige Geist ans Licht bringt und dass Gott Dinge tut, die dramatisch sind. Aber unser Leben muss auf Jesus Christus, den unveränderlichen Christus, gegründet sein. In diesem Vers warnt uns der Autor des Hebräerbriefs auch davor, uns zu sehr mit Ernährungslehren oder Vorschriften zu beschäftigen. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und seltsame Lehren. Denn es ist gut für das Herz, durch Gnade stark gemacht zu werden, nicht durch Speisen, durch die denen nicht geholfen wurde, die sich damit beschäftigt haben. Ich möchte an diesem Punkt sehr gnädig und liebevoll sein in dem, was ich sage, aber ich lebe ja mehr als die Hälfte des Jahres in Jerusalem. Dort haben wir sehr enge Kontakte mit Juden, auch mit orthodoxen Juden, die sich im Grunde ja in erster Linie mit Ernährungsvorschriften und Speisegesetzen beschäftigen, und das ist ihnen sehr wichtig, wie auch die Einhaltung des Sabbat. Ich liebe sie von ganzem Herzen und ich respektiere ihre Überzeugungen, aber ich muss sagen, dass ihnen das alles nicht allzu viel geholfen hat. Deshalb warnte sie der Autor des Hebräerbriefs ja schon vor 1900 Jahren, dass dies nicht die Art und Weise ist, wie man im Glauben stark gemacht und gefestigt wird. Unter Christen besteht immer die Tendenz, sich mit solchen Dingen wie Speisevorschriften und Ernährungslehren zu beschäftigen. Ich persönlich halte sehr viel davon, gute, gesunde Nahrung zu mir zu nehmen. Ich esse kein sogenanntes Junkfood, also wertlose Nahrungsmittel. Aber das ist für mich keine religiöse Frage, sondern eine Frage dessen, dass ich mich in ganz praktischer Art und Weise um meine Gesundheit und meinen Körper kümmere. Wir müssen zwischen diesen beiden Motivationen klar unterscheiden. Die Gnade kommt nicht durch die Nahrungsmittel, die wir essen, zu uns. Das ist es, was der Autor hier sagt. Und denkt daran, dass es Gnade ist, was wir brauchen. Sehen wir uns in diesem Zusammenhang drei Bibelstellen an, die in eurer Studienhilfe auf Seite 18 vermerkt sind. Johannes 1,17, eine Stelle, die ich auswendig weiß, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Beachtet das Aber. Du kannst dich für das Gesetz entscheiden oder aber für die Gnade. Aber die Gnade kommt nicht durch das Gesetz. Die Gnade kommt durch Jesus Christus. Dann noch Epheser 2,8, eine weitere Bibelstelle, die ich auswendig weiß. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir sind aus Gnade durch Glauben errettet. Ihr dürft euch niemals von irgendetwas von dieser Grundlage abbringen lassen, aus Gnade durch Glauben. Dann noch eine ganz konkrete Warnung in 1. Timotheus 4, 1 bis 3. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Das sind sehr drastische Worte. Was sind nun typische Lehren von Dämonen? Zwei werden hier genannt in Vers 3. Die verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Wir werden hier also davor gewarnt, durch eine Art von Enthaltsamkeit, die Gott nicht von uns verlangt, übergeistlich zu sein, sei es in Bezug auf das Eheleben oder in Bezug auf bestimmte Nahrungsmittel. Und auch in diesem Zusammenhang muss ich sagen, dass ich in den vergangenen 20 Jahren vielen Christen begegnet bin, die in so ein übergeistliches Fahrwasser abgedriftet sind. Ich muss euch sagen, dass ich keinerlei Ambitionen habe, übergeistlich zu sein. Es ist vielmehr meine Ambition, mit beiden Beinen auf der Erde zu stehen und dem klaren, geschriebenen Wort Gottes zu gehorchen. Diese Übergeistlichkeit ist eine Falle. Und wenn man sie sich genau ansieht, stellt man fest, dass sie nur an den menschlichen Stolz appelliert. Ich persönlich glaube, und das ist meine ganz persönliche Meinung, dass Irrtümer immer auf Stolz zurückzuführen sind. Stolz ist wie ein Hebel, der aufdrückt, damit Irrtümer in unser Leben kommen können. Da ich sehr viel mit dem Nahen Osten zu tun habe, habe ich mich oft gefragt, worin denn die Attraktivität, die Anziehungskraft des Islam, der muslimischen Religion, besteht. Sie hat noch niemanden recht glücklich gemacht und noch niemanden recht viel Gutes getan. Es ist eine Religion eiserner Sklaverei, insbesondere für Frauen, die schlimmer behandelt werden als Sklaven. Und dennoch sind mehrere hundert Millionen Menschen im Bann dieser Religion. Wisst ihr, zu welcher Schlussfolgerung ich gelangt bin? Diese Religion zieht Menschen an, weil sie an den menschlichen Stolz appelliert. Du kannst etwas tun, um dir bei Gott Gunst zu verschaffen. Doch die Botschaft vom Kreuz nimmt jeglichem menschlichen Stolz den Wind aus den Segeln, weil sie sagt, dass es in Bezug auf gute Werke nichts gibt, was man jemals tun kann, um sich die Gunst Gottes zu verdienen. Aus diesem Grund ist das Kreuz eine unpopuläre Botschaft. Sie bringt alle Segnungen aus Zeit und Ewigkeit mit sich. Aber die Menschen lehnen sie ab, weil sie den Ballon des menschlichen Stolzes platzen lässt und uns bleibt nichts mehr übrig, worüber wir uns rühmen könnten. Paulus sagte, Gott bewahre, dass ich mich rühme, außer des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Wir gehen nun weiter. Wir kommen zu einigen recht komplizierten Versen. In Vers 10 geht es weiterhin darum, dass wir uns nicht in erster Linie mit der Ernährung unseres Körpers beschäftigen sollen. Und der Autor sagt, wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Wie bei vielen Passagen des Hebräerbriefs müssen wir auch zum Verständnis dieses Verses das Alte Testament kennen. Es gibt eine Verweisstelle auf 4. Mose 4. Ich möchte kurz aus der Studienhilfe vorlesen. Der Altar stellt den Ursprung der wahren Gnade dar. Gnade kommt durch Jesus Christus, durch das Kreuz und durch nichts sonst. Die Stiftshütte ist ein Symbol für die äußerlichen Gegebenheiten. Eines der Probleme der hebräischen Christen bestand darin, dass ihnen nach wie vor die äußerlichen Gegebenheiten ausgesprochen wichtig waren. Unter dem levitischen Gesetz gab es eine Trennung zwischen den Kehatitern, die am Altar dienten, und den Gershonitern sowie den Meraritern, die für die priesterliche Ausstattung der Stiftshütte und die Anlage selbst verantwortlich waren. Das sind die drei Hauptzweige der Leviten, die Kehatiter, die Gershoniter und die Merariter. Als die Stiftshütte 40 Jahre lang in der Wüste herumzog, hatte jede dieser Gruppen ihre ganz spezielle Aufgabe. Es gab ganz bestimmte, konkrete Dinge, für die sie verantwortlich waren. Schlagen wir einmal kurz 4. Mose 4 auf und betrachten wir kurz die einzelnen Verantwortungsbereiche der drei Gruppen. Wir lesen ab Vers 2. nimm die Summe der Söhne Kehats aus der Mitte der Söhne Levis auf. Das ist die erste Abteilung der Leviten. Vers 4. Das ist der Dienst der Söhne Kehats am Zelt der Begegnung. Vers 5. Und Aaron und seine Söhne sollen beim Aufbruch des Lagers hineingehen und den verhüllenden Vorhang abnehmen und die Lade des Zeugnisses damit bedecken. Vers 6 beschreibt, wie sie die Bundeslade sonst noch bedecken mussten. Dann in Vers 7 der Tisch der Schaubrote, Vers 9 der Leuchter, Vers 11 der goldene Altar, Vers 13 der Bronzealtar. Sie hatten also mit den Altären zu tun und mit den heiligsten Einrichtungsgegenständen der Stiftshütte. Sie waren so heilig, dass es ihnen nicht gestattet war, sie zu sehen. Nur Aaron und seine Söhne durften sie sehen. Aaron und seine Söhne bedeckten diese heiligen Gegenstände. Dann kamen die Kehatiter herein und trugen sie. Sie hatten die heiligste Aufgabe von allen Leviten. Dann in Vers 22 werden die Gershoniter erwähnt. Nimm auch die Summe der Söhne Gershon auf nach ihren Vaterhäusern. Vers 24, dies ist die Arbeit der Sippen der Gershoniter beim Arbeiten und beim Tragen. Vers 25, sie sollen tragen die Zeltdecken der Wohnung und das Zelt der Begegnung. Vers 26, und die Vorhänge des Vorhofs und den Vorhang vom Eingang des Tores des Vorhofs. Sie trugen also alle Vorhänge. Und dann in Vers 29 kommen wir zur Aufgabe der Merariter. Die Söhne Meraris nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern sollst du sie mustern. Vers 31, und das ist der Dienst, den sie beim Tragen zu tun haben, bei all ihrer Arbeit am Zelt der Begegnung. Die Bretter der Wohnung und ihre Riegel und ihre Säulen und ihre Fußgestelle. Seht ihr, jede Abteilung hatte etwas anderes zu tragen. Die Gershoniter und Merariter konnten ihre Lasten auf Wägen legen, doch die Kehatiter mussten sie auf ihren Schultern tragen, weil sie zu heilig waren, um in einen Wagen gelegt zu werden. Ihr erinnert euch an die Tragödie, was geschah, als David es gestattete, die Arche auf einen neuen Wagen zu stellen. Obwohl sie kleinere Dinge zu tragen hatten, war ihre Last größer, weil sie sie auf ihren Schultern tragen mussten. Der Autor des Hebräerbriefs sagt also Folgendes: Wenn du am Altar Anteil haben möchtest, und nur die, die am Altar dienten, aßen auch von den Opfern des Altars. Wenn du jemand sein möchtest, der am Altar dient, dann beschäftige dich nicht mit der Stiftshütte in ihren Einrichtungsgegenständen. Das ist so eine typisch talmudisch-jüdische Art und Weise zu sagen, diene nicht dein Körper, sondern im Geist. Sei nicht der Sklave deines Körpers, sei kein Sklave materieller Dinge, denn wenn du das bist, hast du kein Recht, am Altar, von dem die Gnade kommt, Anteil zu haben. Ich hoffe, ich konnte euch das klar machen. Wenn ihr euch nur ansatzweise ein wenig mit der talmudischen Art und Weise auskennen würdet, die Schrift zu interpretieren, und ich nehme an, dass das bei den meisten von euch nicht der Fall ist, dann könntet ihr erkennen, dass der Hebräerbrief von einem echten religiösen Juden geschrieben wurde. Er glaubte an Jesus, aber er dachte und argumentierte zweifellos wie ein Talmudgelehrter. Ich denke, das ist ein Grund, warum es so viele jüdische Rechtsanwälte gibt. Ihr ganzer Hintergrund ist diese Ausbildung in der Analyse und in gewisser Weise auch in der Haarspalterei. Aber das ist eine perfekte Vorbereitung darauf, Rechtsanwalt zu werden. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass Rechtsanwälte das Evangelium besser verstehen als andere Leute, weil die Wahrheit des Evangeliums eine sehr starke rechtliche Komponente enthält. Wir machen weiter mit Hebräer 13,11. Hier haben wir ein weiteres Muster, das dem Dienst des levitischen Priestertums entlehnt ist. Vers 11. Denn die Leiber jener Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als ein Opfer für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, werden außerhalb des Lagers restlos verbrannt. Wiederum versucht der Autor, uns auf den Unterschied zwischen dem wahrhaft Heiligen und dem Profanen aufmerksam zu machen, und er ermahnt uns, die richtigen Prioritäten zu haben. Ich lese aus der Studienhilfe vor. Wir unterhielten uns über die Trennung zwischen den Kehatitern, Gershonitern und Meraritern. Ich lese: Eine ähnliche Trennung besteht zwischen dem Blut der Sündopfer, das der Hohepriester in das Allerheiligste trug, und den Leibern der Opfer, die außerhalb des Lagers verbrannt wurden. Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was dem Allerheiligsten zugeordnet ist, und dem, was seinen Platz außerhalb des Lagers hat. Das Gesetz warf den Kindern Israels insbesondere den Priestern, immer und immer wieder vor, dass sie sich nicht an diese Unterscheidung zwischen dem Heiligen und dem Profanen hielten. Das zieht sich fast durch das ganze Alte Testament durch. Bei uns Christen gibt es ein ähnlich gelagertes Problem. Im geistlichen Bereich müssen wir sensibel sein für das, was in das Allerheiligste gehört und das, was außerhalb des Lagers sein muss. Und wir dürfen die beiden niemals miteinander vermischen. Schlagen wir kurz 3. Mose 16 auf. Vor längerer Zeit, wie sich einige von euch erinnern werden, befassten wir uns schon mit diesem Kapitel. Es geht darin um die Vorschriften zum Sühnetag. 3. Mose 16 ab Vers 11. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk. Vers 13. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor den Herrn. Vers 14. Und er nehme etwas von dem Blut des Jungstiers und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu. Und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Genau das sagt der Autor des Hebräerbriefs. Das Blut der Tiere, die als Opfer für die Sünde des Priesters und des Volkes am Sühnetag dargebracht wurden, wurde hinter den zweiten Vorhang in das Allerheiligste hineingebracht und dort in der Gegenwart des Herrn versprengt. Das war das einzige Mal im Jahr, dass irgendjemand durch diesen zweiten Vorhang ging. Das ist ein Bild für Jesus, der für uns Sühne erwirkt und sein Blut als Sühne für unsere Sünden in die Gegenwart Gottes bringt. Und in Vers 15 heißt es, und er schlachtete den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat. Sowohl das Blut des Stiers als auch das Blut des Ziegenbocks wurde vom Hohepriester ins Allerheiligste gebracht. Und was geschah mit dem Leib der Tiere? Nun, wir lesen Vers 27 und 28 von 3. Mose 16. Und den Jungstier des Sündopfers und den Ziegenbock des Sündopfers, deren Blut hineingebracht worden ist, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, soll man hinausbringen nach draußen vor das Lager und ihre Häute und ihr Fleisch und ihren Mageninhalt mit Feuer verbrennen. Es wird restlos verbrannt. Nichts bleibt übrig. Und der Mann, der das tut, muss auch noch davon gereinigt werden. Vers 28, und der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Danach darf er ins Lager kommen. Das ist eine sehr anschauliche Darstellung dessen, wie absolut unrein Sünde ist. Es gibt keine Möglichkeit, sie rein zu machen. Es gibt keine Möglichkeit, dass sie irgendwo innerhalb des Lagers einen Platz findet. Sie muss aus dem Lager hinausgetragen und verbrannt werden. Der Autor des Hebräerbriefs sagt, das Blut gehört in das Allerheiligste, aber der Leib des Stiers oder des Ziegenbocks muss draußen verbrannt werden. Mit anderen Worten, das Blut bewirkt die Sühne für die Sünde. Aber wenn wir uns mit dem Physischen und dem Materiellen beschäftigen und es dorthin stellen, wo das Blut sein sollte, entheiligen wir die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Entweder seid ihr begeistert über diese Bilder von der Stiftshütte in 2., 3. oder 4. Mose, oder ihr fragt euch einfach nur, warum man das überhaupt in die Bibel hineingeschrieben hat. Auf mich haben diese Bilder immer die Wirkung, dass sie mir vor Augen führen, was Gott in Bezug auf Heiligkeit von seinem Volk verlangt. Ich weiß nicht, wie man es noch anschaulicher darstellen könnte, dass Sünde für Gott etwas absolut Inakzeptables ist, als durch die Tatsache, dass jene Tiere, deren Blut wegen der Sünde ins Allerheiligste hineingetragen wurde, außerhalb des Lagers restlos verbrannt werden müssen und derjenige, der sie verbrennt, sich am ganzen Körper waschen muss, bevor er wieder ins Lager zurückkehrt. All das ist eine Verordnung im physischen Bereich, aber sie hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Wir gehen weiter zu Hebräer 13, 12. Der Autor wendet die Wahrheit aus Vers 11 an und sagt, darum hat auch Jesus, um das Volk mit seinem eigenen Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Als Jesus das Sündopfer für die Welt wurde, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt, wurde es symbolhaft dadurch veranschaulicht, dass sie ihn aus der Stadt hinausführten, um ihn zu kreuzigen, so wie der Leib des Stiers aus dem Lager hinausgebracht und dort verbrannt wurde. Mein Kommentar in der Studienhilfe auf Seite 18 lautet: Die Tatsache, dass die Kreuzigung außerhalb der Stadt stattfand, bezeugte, dass Jesus unser Sündopfer war. Auch die Tatsache, dass er für uns zum Fluch gemacht wurde, wurde dadurch bestätigt, dass er ans Holz gehängt wurde. Ein Jude, der sein Altes Testament kannte und geistliche Einsicht hatte, würde anhand der Ereignisse, die zur Kreuzigung Jesu führten, die wahre Bedeutung dessen erkennen, was sich da abspielte. Werfen wir kurz einen Blick in 5. Mose 21, 22 bis 23. Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, vergesst nicht, dass im Hebräischen mit Baum sowohl ein lebender Baum als auch ein gefällter Baum gemeint sein kann. Es kann auch Galgen bedeuten. Vers 23, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Gehängter ist ein Fluch Gottes. Die Tatsache, dass Jesus ans Kreuz gehängt wurde, bestätigte all jenen, die Kenntnis der Schrift hatten, dass er zu einem Fluch gemacht wurde. Als erstes wurde er zur Sünde gemacht, und da auf die Sünde immer der Fluch folgt, wurde er dann auch zum Fluch gemacht. Schlagen wir im Neuen Testament kurz Galater 3, 13 bis 14 auf. Ich predigte vor kurzem in einer Gemeinde anhand dieser Schriftstelle darüber, wie man Flüche erkennt und davon frei wird. Der Gottesdienst wurde im Radio übertragen. Eine Frau hörte im Auto zu und wurde derart überführt, dass sie umkehrte und geradewegs zu dieser Gemeinde fuhr, um Hilfe zu bekommen. Es war etwa eine einstündige Fahrt und glücklicherweise hatten wir einen unserer langen Nachgottesdienste, der etwa 3 Stunden dauerte, und deshalb schaffte sie es auch noch rechtzeitig. Es hat mich wirklich beeindruckt, dass diese Botschaft eine Person derart berühren konnte, dass sie auf der Stelle umkehrte und dorthin fuhr. Und ich predigte genau über diese Schriftstelle, Galater 3, 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Paulus sagt also, die Tatsache, dass Jesus am Kreuz hing, wies darauf hin, dass er zu einem Fluch gemacht worden war. Er war zu einem Fluch gemacht worden, auf das er uns von dem Fluch befreite. Er war zur Sünde gemacht worden, auf das wir seine Gerechtigkeit empfingen. Er war zu einem Fluch gemacht worden, damit wir den Segen erben würden. Wieder zurück zu Hebräer 13, 12 und unserer Studienhilfe, wo es heißt, dadurch, dass das himmlische Heiligtum mit seinem Blut besprengt wurde, haben wir wiederum Zugang zu Gott. Wir sehen uns in diesem Zusammenhang 2 Schriftstellen aus dem Hebräerbrief an, die wir ja bereits betrachtet haben, aber wir frischen unser Gedächtnis ein wenig auf. Hebräer 9, 23 bis 26. Hier ist davon die Rede, dass das Heiligtum eine Kopie des himmlischen Heiligtums sei. Es ist nun nötig, dass die Abbilder der himmlischen Dinge hierdurch, durch das Blut von Tieren, gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Denn der Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Die Botschaft lautet, dass Christus mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum im Himmel hineinging. Dann noch Hebräer 10, 19 folgende: Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Hier sehen wir, dass die Sinnbilder des Alten Testaments durch den Tod und das Opfer Jesu ganz exakt erfüllt wurden. Wir kommen nun zu Vers 13, unserer 11. Lasst uns Bibelstelle. Ich sagte am Anfang, es gäbe im Hebräerbrief insgesamt 12 Lasst uns Bibelstellen. Das ist eines der charakteristischen Merkmale des Hebräerbriefs. Kapitel 13, Vers 13 ist die 11. dieser Lasst uns Bibelstellen. Lasst uns zu ihm hinausgehen. Gleichzeitig sehen wir uns auch noch die 12. Lasst uns Bibelstelle an, die etwas später kommt. Hebräer 13, 15, lasst uns Gott ein Lobopfer darbringen. Das ist dann die letzte Lasst uns Bibelstelle im Hebräerbrief. Nun also Hebräer 13, 13. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Als Nachfolger Jesu müssen wir davon ausgehen, dass wir auch die Schmach tragen werden, die mit seinem Kreuz zusammenhängt. In der römischen Welt war das Kreuz der Inbegriff der Verachtung. Daran richtete man nur Menschen hin, die keine römischen Bürger waren. Römische Bürger wurden nicht gekreuzigt. Deshalb wurde der Überlieferung zufolge Petrus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Paulus hingegen wurde hingerichtet, weil er ein römischer Bürger war. Er wurde enthauptet. Das ist die Überlieferung, die ich für glaubhaft halte. Ich sage das nur, weil wir uns kaum vorstellen können, wie absolut abstoßend das Kreuz für einen römischen Bürger war, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass seit Jahrhunderten die Menschen Kreuze um ihren Hals tragen und verschiedene Dinge mit Kreuzen verzieren. Aber ihr dürft dabei nicht vergessen, dass das nicht die Bedeutung des Kreuzes zur Zeit des Neuen Testaments entspricht. Damals war es das am meisten verhasste, verachtete und gefürchtete Sinnbild von Schmach und Schande überhaupt. Doch Jesus trug sein Kreuz und auch das war normal. Wenn jemand auf dem Weg zu seiner Kreuzigung war, trug er den Querbalken des Kreuzes, nicht das ganze Kreuz, sondern den Querbalken auf seiner Schulter. Er musste ihn hinaustragen bis zur Kreuzigungsstätte und genau das war bei Jesus der Fall. Sehen wir uns noch zwei weitere Stellen an, die mit dem Kreuz in Beziehung stehen. Lukas 9, 23. Er, Jesus, sprach aber zu allen. Beachtet dieses Wort allen, es gibt keine Ausnahmen. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Dein Kreuz täglich auf dich zu nehmen bedeutet, dass du täglich den Weg gehst, der zur Hinrichtung führt. Charles Simpson sagte einmal, was ist dein Kreuz? Dein Kreuz ist der Ort, an dem sich dein Wille und Gottes Wille kreuzen. Es ist auch der Ort, an dem du sterben musst. Erwarte deshalb jeden Tag, dass du sterben musst. Paulus sagte, ich sterbe täglich. Nimm dein Kreuz auf dich, jenen Ort, an dem sich dein Wille und der Wille Gottes kreuzen, und sei bereit, deiner selbst zu sterben. Verleugne dich, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Du kannst Jesus erst dann nachfolgen, wenn du zuerst dein Kreuz auf dich genommen hast. Es gibt keinen anderen Weg. Der erste Schritt besteht darin, dass du dein Kreuz auf dich nimmst. Ich habe im Rahmen meines Dienstes die Beobachtung gemacht, dass Gott häufig gerade in den Zeiten, die mir am wenigsten gelegen kommen, am meisten segnet. Wenn es am ungünstigsten ist und ich mich am wenigsten danach fühle und es so viele Gründe gibt, warum ich es nicht tun sollte, das ist genau die richtige Zeit, um es zu tun, weil Gott dann seinen Segen in einer einzigartigen Weise gibt. Gott kann das menschliche Fleisch nicht segnen. Es ist dem Verfall anheimgegeben. Das Fleisch muss zuerst getötet werden, bevor Gottes Segnungen in unser Leben kommen. Das Kreuz ist sowohl der Ort der Hinrichtung als auch der Ort der Befreiung. Es ist der einzige Ausweg aus Fleischlichkeit und Selbstgefälligkeit. Dann noch eine Schriftstelle, Galater 5,11. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Das passt sehr gut zu dem, worüber wir gerade sprechen, nämlich den Appell an den menschlichen Stolz. Das Kreuz entzieht jeglichem menschlichen Stolz jegliche Grundlage. Du hast nichts, worüber du dich rühmen könntest. Dieser Mann am Kreuz in Leid und Qual und Schande, er bezahlt deine Schuld und du hast nichts, was du von Gott einfordern könntest. Paulus sagte, wenn ich dem noch etwas hinzufügen würde, dann hätten die Leute keine Einwände. Wenn ich einfach nur sagen würde, ja, Jesus starb, aber um mit Gott versöhnt zu werden, musst du an ihn glauben und dich beschneiden lassen. Er sagt, dann würden mich meine jüdischen Brüder auch nicht kritisieren. Der Grund, warum er mich angreift, liegt darin, dass ich sage, nur das Kreuz und nichts anderes. Es gibt keinen anderen Weg und es ist nichts anderes erforderlich. Das Kreuz ist einzigartig, es ist ein für allemal ausreichend. Ich habe den Eindruck, dass jetzt, da wir am Ende dieser Lehrserie angelangt sind, Gott, so wie es mir scheint, die Einzigartigkeit und die zentrale Rolle des Kreuzes hervorhebt. Ich denke, dass dies vielleicht in gewisser Hinsicht das Problem dieser hebräischen Christen war. Sie glaubten an Jesus, sie glaubten an seine Kreuzigung, aber sie wollten auch noch etwas anderes. Doch Gott begegnet dir nicht auf dieser Basis. Gott sagt, du hast nur eine einzige Grundlage, auf der du meine Gnade in Anspruch nehmen kannst, nur eine, das Kreuz. Wenn du dem irgendetwas anderes hinzufügst, ist es kein Ärgernis mehr, ist es kein Stolperstein mehr, aber es hat andererseits auch seine Kraft verloren. Machen wir nun weiter mit Vers 14, Hebräer 13, 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern eine zukünftige suchen wir. Das führt uns natürlich zurück zu Abraham, Hebräer 11, 9. Durch Glauben siedelte Abraham sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Der Autor des Hebräerbriefs sagt damit Folgendes: Wenn du hier auf dieser Welt zu Hause bist, dann suchst du kein Zuhause in einer anderen Welt. Abraham, Isaak und Jakob hatten das Zeugnis, dass dies hier nicht ihr dauerhafter Wohnort ist. Sie bauten keine Häuser, sondern schlugen Zelte auf. Sie sagten stets, sie seien nur Fremdlinge. Im ersten Buch Mose werden Abraham, Isaak und Jakob ständig mit diesem Wort Fremdling bezeichnet. Also als jemand, der zwar hier ist, aber nicht auf Dauer. Ich denke, wir könnten uns auch noch die nächsten beiden Verse ansehen. Das ist die 12. Lasst uns Bibelstelle in Vers 15 und 16. Ist euch aufgefallen, dass fast jeder Satz hier mit einem denn oder deshalb oder nun oder so etwas beginnt? Durch ihn nun lasst uns Gott kontinuierlich ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht von Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes tun und teilen aber vergesst nicht oder überseht nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Hier werden drei Opfer genannt, die wir als Christen darbringen sollen. Es sind keine physischen Opfer, es sind keine Opfertiere. Was sind diese drei Opfer? Erstens Lobpreis. Zweitens Gutes tun. Drittens mit anderen teilen, die das brauchen, was wir haben. Werfen wir wieder einen Blick in die Studienhilfe. Drei Opfer, die Gott gefallen. Erstens Lobpreis. Wir loben Gott, weil er würdig ist, selbst wenn wir uns nicht danach fühlen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Lobpreis nicht aus einem Gefühl, sondern aus einer Überzeugung herauskommen sollte. Sehen wir uns schnell noch Psalm 100, 4-5 an. Hier geht es darum, wie wir uns Gott nähern. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Wir sollen zu Gott mit Dank und Lob kommen. Das sind die Opfer, die uns den Zugang in seine Gegenwart gewähren. Die Gründe werden nun in Vers 5 genannt. Denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Das sind drei Gründe, den Herrn zu preisen, die nicht im Allergeringsten von unseren Gefühlen oder Lebensumständen abhängen. Wie auch immer wir uns fühlen, wie auch immer sich unsere Lebensumstände gerade darstellen, so ist und bleibt es wahr. Der Herr ist gut. Seine Gnade ist ewig, seine Treue reicht von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn wir das wirklich glauben, werden wir Gott preisen. Lobpreis ist ein Opfer, das dich etwas kostet, und ich denke, je mehr es dich kostet, desto mehr schätzt Gott es. Sehen wir uns auch noch die Passage an, die der Autor des Hebräerbriefs hier zitiert, Jesaja 57, 18. Hier geht es um die Wiederherstellung Jakobs bzw. seiner Nachkommen, also Israels. Es heißt von Jakob, er habe Gott verlassen und sei seinen eigenen Weg gegangen und er habe sich von Gott abgewandt, aber er solle geheilt und versöhnt werden. Gott sagt Folgendes: Seine Wege habe ich gesehen, aber ich werde ihn heilen und ich werde ihn leiten und ihm und seinen Trauernden Trost wiederherstellen, indem ich den Lobpreis der Lippen schaffe. Ich bevorzuge jedoch die wörtliche Übersetzung, in der es die Frucht der Lippen heißt. Genau das sagt ja auch der Autor des Hebräerbriefs, indem ich die Frucht der Lippen schaffe. Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr, und ich werde ihn heilen. Wenn Gott uns heilt und uns seine Gunst wiederherstellt, schafft er Frucht für unsere Lippen. Das ist das Bekenntnis seines Namens. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir es lernen, den Namen Jesu zu bekennen. Wenn wir beten, bekräftigen wir, dass Jesus Christus Herr ist. Dann bekräftigen wir, dass er König der Könige ist. Sag, er ist mein Herr. Je mehr du ihn rühmst und seinen Namen bekennst, desto ungehinderter ist dein Zugang in seine Gegenwart. Dann sehen wir uns noch rasch die beiden anderen Opfer an. Das zweite war Gutes tun. Galater 6, 9-10. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Vergesst das nicht. Du kannst Gutes tun und wirst doch nicht ernten, wenn du ermattest. Deshalb musst du dranbleiben, sonst kann es sein, dass du die Ernte verlierst, die du eigentlich schon gesammelt hast. Soweit das zweite Opfer Gutes tun. Das dritte Opfer ist Teilen. Römer 12, 8-10. In Römer 12, 6-8 werden 8 verschiedene Geistesgaben aufgelistet. Ihr könnt euch diese Liste selbst ansehen. Mitten in Vers 8 heißt es, der gibt, möge es mit Freigebigkeit tun oder Großzügigkeit.